Auch von mir ein herzlich willkommen. Ich freue mich über jeden, der heute Morgen hier ist. Sehr schön. Dranbleiben lohnt sich. Das soll das Predigtthema sein. Dranbleiben lohnt sich. Und ich habe einen Bibeltext ausgesucht. Und den finden wir im 1. Petrus Kapitel 1, vom Vers 3 bis 6. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen. Der Petrusbrief, so wie viele Briefe im Neuen Testament, richtet sich an Christen, die wegen ihres Glaubens leiden müssen. Und der Text, den wir gerade gelesen haben, der will den Gläubigen Mut zusprechen. Er will sie ermutigen, er will sie trösten. Wir müssen nicht leiden um Christi willen, um des Glaubens willen an Jesu. Zumindest nicht so, wie die damals. Ja, es gibt Christenverfolgung auch heute und es heißt sogar, dass es noch mehr statistisch gesehen Christenverfolgung gibt als jemals zuvor. Aber Gott sei Dank nicht bei uns. Aber abgesehen davon, auch unter uns ist das Leben nicht nur leicht. Der Verlust eines lieben Menschen, das ist Leid. Oder jemand geht durch eine schwere Krankheit. Manche gehen beruflich durch schwere Zeiten. Vielleicht wirst du gemobbt bei der Arbeit oder du wirst ungerecht behandelt. Oder vielleicht hast du eine schwierige Zeit wegen fehlendem Job. Wie dem auch sei, es bedeutet für uns, dass wir alle schon die Erfahrung gemacht haben, es gibt Zeiten, wo es uns nicht gut geht. Und dann kommt Petrus daher mit diesem Brief und er macht uns Mut und er will uns Hoffnung machen. Und ich lade euch ein, ihr Lieben, zu drei Dingen, die wir mitnehmen sollen heute. Drei richtige Mutmacher-Spender. Und das Erste, das in dem Text, den wir gelesen haben, drin steht, da stand, wir haben eine lebendige Hoffnung durch einen lebendigen Herrn. Wir haben eine Hoffnung, die ist begründet auf einem Fundament. Es ist keine vage Hoffnung, ja, hoffen wir mal, es wird schon werden, Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, sondern wir haben etwas in der Hand, wir haben einen Garant. Wir haben eine Hoffnung, die ist begründet auf der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Weil Jesus den Tod besiegt hat, darfst du und ich hoffen. Ich glaube, Todesangst ist etwas Typisches für uns Menschen. Es ist eine menschliche Sache, vielleicht bei den jüngeren Menschen nicht so arg vertreten, aber je älter man wird, desto eher könnte das sein. Wenn man so ein Drittel, zwei Drittel oder drei Viertel seines Lebens schon hinter sich hat, dann wird das immer präsenter. Und es ist hochinteressant, egal in welcher Religion man unterwegs ist, alle ahnen, dass es etwas mehr gibt als dieses Leben hier. Und die Frage, die bei vielen Menschen aufkommt, ist, was kommt danach? Was kommt danach? Und wir Christen haben durch den Glauben eine wunderbare Antwort darauf. Jesus hat den Tod besiegt, der Tod hat den Schrecken verloren. Es braucht vielleicht eine Weile, bis diese Erkenntnis vom Kopf ins Herz hinuntergesunken ist. Aber wenn das passiert, dann ist es wunderbar. Unser Herz ist selten das Problem, es ist eher der Kopf. Ja, habe ich schon lange gehört. Bereits im Kanal 1, in der Kinderstunde, habe ich schon sehr viel davon gehört. Und trotzdem manchmal dieses Oh, ich wünschte mir so sehr, dass es heute von unserem Kopf ins Herz hineinsinken darf. Das wäre richtig schön, die Tatsache, dass Jesus den Tod besiegt hat und wir mit ihm auferstehen werden und wir ewig leben werden, und zwar bei ihm und mit ihm und für ihn. Gottes neue Welt ist bereits angebrochen in Jesus, und von der sind wir jetzt schon ein Teil davon durch die Wiedergeburt. Aber manchmal werden wir schon eingeholt von dem allzu Menschlichen noch und von dem allzu Zeitlichen, von dem doch noch nicht. Ganz viel jetzt schon, aber dann doch dringt dieses noch nicht durch. Aber eines Tages wird Jesus wiederkommen. Eines Tages wird Jesus wiederkommen, oder spätestens, wenn ich vor ihm stehen werde, wenn ich versterbe, und ich werde bei ihm sein. Und das für immer. Für immer bei ihm. Das nenne ich lebendige Hoffnung durch einen lebendigen Herrn. Paulus verspottet den Tod. Im 1. Korinther 15, 55, da stellt er die Frage: Tod, wo ist dein Stachel? Ha, abgebrochen. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Dein Stachel ist abgebrochen, dein Sieg ist dahin. Christus hat triumphiert. Eine lebendige Hoffnung durch einen lebendigen Herrn. Das ist so genial. Aber ihr Lieben, ich habe festgestellt, diese Hoffnung kann sich in unserem Leben nur dann entfalten, wenn wir mit Christus im Glauben verbunden sind. Nur durch unsere Verbundenheit mit ihm kann diese Hoffnung sich entfalten. Es ist eins, an den historischen Jesus zu glauben. Und es ist was anderes auch, an den zukünftigen Jesus zu glauben. Es gibt so viele Menschen, die beschäftigen sich fortlaufend mit dem kommenden Jesus. Die wissen Bescheid. Die wissen Bescheid über die Wiederkunft Jesu, über das tausendjährige Reich, über die große Trübsal und so weiter. Ja, es gibt einen gestrigen Jesus, es gibt einen zukünftigen Jesus. Und ohne Zweifel, das ist auch alles hochinteressant. Aber all das kommt zu kurz, wenn wir nicht bewusst jetzt, heute, hier mit Jesus rechnen, der in unserer Mitte ist, der gegenwärtig ist. Der Jesus, der jetzt in meinem Herzen, in unserem Herzen lebt, der ewige Jesus. Und die Hoffnung auf das Zukünftige wächst dann in unserem Herzen durch die Verbundenheit mit ihm. Wir denken nicht nur an einen Religionsstifter, der vor vielen Jahren einmal auf dieser Erde war. Wir denken auch nicht an einen Herrscher nur, der einmal kommen wird und über alles herrschen wird, sondern wir denken an Jesus, besonders heute, auch im Abendmahl, der jetzt hier ist. Freust du dich darüber? Hast schon Guten Morgen gesagt heute zu Jesus? Guten Morgen, Jesus. Wenn wir Abendmahl feiern, dann betrauen wir nicht jemanden, der vor langer Zeit gestorben ist. Nein, sondern wir feiern mit ihm. Er ist hier. Er ist hier. Er ist auferstanden. Wir sind verbunden mit ihm durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und er spricht heute zu uns, er tröstet uns, er gibt uns Kraft in schwierigen Situationen, er greift ein, er ermutigt uns, er hält uns an der Hand. Wenn wir manchmal durch finstere Täler gehen, er ist da, er lässt uns nicht fallen. Und deswegen ist unsere Hoffnung nicht nur auf die Ewigkeit ausgerichtet, sondern wir hoffen auch jetzt für heute und hier ganz stark auf Jesus fokussiert. Weil er unser Gott erlebt, weil Jesus Christus lebt, haben wir eine lebendige Hoffnung. Jesus sagte zu seinen Jüngern nach seiner Auferstehung in Matthäus 28, Vers 20, auf eins könnt ihr euch jetzt schon verlassen. Ich werde immer bei euch sein und euch nie mehr verlassen, egal zu welcher Zeit und egal wo ihr gerade seid. Ist das nicht schön übersetzt? Ich werde da sein, sagt Jesus, egal was passiert, egal was du machst, egal wo du bist. Eins ist klar, ich werde da sein. Und wie gut für uns, wenn wir uns dessen bewusst sind und wenn wir uns das immer wieder bewusst machen. Unser Glaube, ihr Lieben, ist immer dann verstaubt und kraftlos und religiöser und irrelevanter, wenn man Jesus wie einen Toten behandelt. Wenn man nur von dem Jesus von gestern spricht oder auch von dem Jesus von morgen spricht. Da kamen die Frauen zum Grabe und trauerten um Jesus. Sie hatten alles Mögliche mitgebracht. Jesus ist gestorben. Eine Katastrophe. Ihr geliebter Herr wurde gekreuzigt. Herzzerrissen stehen sie nun am Grabe und müssen sich folgende Frage stellen lassen. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Eine etwas bemerkenswerte Frage. Ich meine, Jesus war ja gestorben. Und dass jemand von den Toten aufersteht, das war für sie auch nicht jeden Tag üblich. Sie hat damit wahrscheinlich auch nicht wirklich gerechnet. Aber ich finde, diese Frage sollte quer über all die Jahre weiterklingen, weiterschallen bis zu uns in diesen Gottesdienst. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Darin steckt wohl die Botschaft, Jesus ist nicht tot, er ist auferstanden. Er hat uns eine lebendige Hoffnung gegeben. Wir haben eine lebendige Hoffnung durch einen lebendigen Herrn. Wir sind verbunden mit ihm in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir leben ein Leben an seiner Hand. Und das ist es, was Christsein attraktiv macht, relevant, prickelnd und kraftvoll, authentisch und dynamisch. Das ist es, was Petrus in seinem Brief hier weitergeben möchte. Wir haben eine lebendige Hoffnung durch einen lebendigen Herrn. Und dann gibt es eine zweite Sache, einen zweiten Mutmacherspender, der hier in diesem Text ganz schön erwähnt wird. Und ich möchte es umschreiben oder überschreiben als das gesicherte Erbe. In Vers 4 in dem Predigttext, da steht, zu einem unvergänglichen und unverwelklichen und unbefleckten Erbe hat er bewahrt für uns. Das finde ich cool. Hast du gewusst, dass du einmal erben wirst? Und zwar richtig fett. Es gibt ein Erbe für dich im Himmel. Das liegt nicht einfach so rum, sondern mein Erbe wird dort bewacht und bewahrt. Und wisst ihr, das war für die Leute der damaligen Zeit, als Petrus das geschrieben hatte, richtig tröstend. Das ist für Leute, die um Jesu Willen alles verloren haben, richtig tröstend. Weil wenn du eigentlich Hab und Gut verlierst, wenn man dir das alles wegnimmt, einfach weil du an Jesus glaubst, dann ist es richtig tröstend zu hören, du wirst einmal noch viel mehr erben. Ja, ich habe ein Erbe im Himmel und das wird bewahrt und bewacht. Und nicht einmal Nero dieser Christenhasser und keine andere Macht der Welt kann daran kommen. Es wird bewacht. Und dann wirft Petrus mit Worten um sich, um dieses Erbe zu beschreiben. Und er spricht von Unvergänglichen und Unbeflecktem. Das heißt, dieses Erbe ist sicher vor Tod. Es ist sicher vor Verwesung. Es ist sicher vor Zeit. Es ist sicher vor Inflation. Und dann nennt er auch noch das Erbe unbefleckt. Das heißt, es ist frei von Sünde. Und es ist auch frei von Korruption. Viele wunderbare Dinge hat Gott uns geschenkt, schon in diesem Leben und darüber hinaus. Und wenn wir so über ein Erbe reden, dann denken wir manchmal, naja, habe ich denn das überhaupt verdient? Wir sind ja manchmal sehr gedrillt, auch durch theologische Sichtweisen, dass wir denken, Hauptsache da rein, Hauptsache ich komme in den Himmel, alles andere ist mir egal. Aber die Bibel sagt was anderes. Sie macht uns Mut und sie spricht davon, dass wir erben werden, dass wir ein Erbe bekommen. Und dieses Erbe, liebes Herz, ist für dich persönlich vom Allerhöchsten bewacht. Das kriegt kein anderer, das kriegst du persönlich. Das ist für dich bestimmt. Habe ich denn das überhaupt verdient? Wenn es um den Himmel geht, sind wir auch manchmal so mit einer menschlichen Gerechtigkeitslogik unterwegs. Habe ich denn das überhaupt verdient? Gottes Gerechtigkeit ist so anders als unsere menschliche Gerechtigkeit. Bei Gott ist es so, bereinigte Sünde wird konsequent vergessen und ausgelöscht. Und gute Werke, die werden bei Gott niemals vergessen. Es gibt also nur zu gewinnen, wenn wir in der Gnade Gottes leben, wenn wir Jesus Christus vertrauen, wenn wir mit ihm unterwegs sind, gibt es nur zu gewinnen. Und da, wo wir falsche Entscheidungen treffen, da, wo Dinge in unserem Leben sind, die nicht ganz gut sind, wo Egoismus sich vielleicht wieder breit macht, wo manches so hervortritt, damit gehen wir dann zu Gott und bringen es in Ordnung. Bereinigte Sünde wird bei Gott konsequent vergessen. Aber alles, was wir investieren in das Reich Gottes, da, wo unser Herz am richtigen Fleck ist, da, wo Menschen durch uns berührt wurden, all das wird niemals vergessen. Im Hebräer 6, Vers 10, da steht, denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühung in der Liebe vergesse, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Gott ist nicht ungerecht, Gott vergisst das nicht. Jedes Opfer, jedes Gebet, jeder Einsatz, alles, was aus reinem Herzen, aus Liebe zu Jesus gekommen ist, dafür gibt es die Zusage, Gott vergisst es nicht. Liebes Herz, vielleicht bist du im Himmel einmal viel reicher, als du dir es gedacht hast. Und das mit der Sünde, das klären wir hier auf der Erde. Das wird in der Ewigkeit keine Rolle mehr spielen, wenn deine Sünde bereinigt wurde. Ich finde das richtig genial. Ich finde das genial. Aber es kommt noch besser, es wird noch besser. Gerade wo du dachtest, es kann jetzt nicht besser werden, es gibt noch was Besseres. Hier ist noch das Bessere als dritter Punkt. Wir haben nicht nur ein gesichertes Erbe, sondern in dem Text geht es auch um die gesicherten Erben. Nicht nur das Erbe ist gesichert, auch die Erben sind gesichert. Guck dir das hier an, Vers 5. Da steht, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Das Wort bewahrt kommt in dem Text zweimal vor. Einmal wird das Erbe bewahrt und dann werden auch wir bewahrt. Für unser Erbe. Ist das nicht schön? Und doch kommt jetzt wieder die Frage auf, wo wir sagen, ja, Alfred, schön und gut, aber meinst du, dass wir das schaffen bis ans Ende? Werde ich es schaffen, mein Erbe anzutreten? Oder muss das doch hinterher umverteilt werden, dass es jemand anders kriegt? Der Uli, mein Erbe, weil er es besser geschafft hat. Kriegt das irgendjemand anders? Werden wir es schaffen, nicht hinfällig zu werden? Eine legitime Frage. Wie war das mit Jesus? Nach 40 Tagen kommt der Verführer, diese alte Ratte, sie kommt. Genau wie bei dir und bei mir. Immer wenn du am schwächsten bist. Dann kommt er. Wenn du gerade einen tollen Gottesdienst erlebt hattest, vielleicht mit Abendmahl, und du wurdest richtig angerührt von der Gegenwart Gottes, von der Liebe Jesu, und du wurdest geflasht, wie man sagt heute im Neudeutsch, oder? Und es war so toll und der Gottesdienst war genial und du fühlst dich stark und du könntest dem Teufel gerade eins aufs Maul hauen. Und da findest du ihn nirgends. Nirgends. Aber nach einer langen Woche Arbeit und Stress, vielleicht die Kinder haben rumgenörgelt, schlaflose Nächte mit Kleinkindern, manche Sorgen, die dich bedrücken, guck mal, wer da kommt. Guck mal, wer da angekrochen kommt. Unfassbar, oder? Dieser Feigling, dieser fiese Feigling, immer dann, wenn du am schwächsten bist. So kommt er zu Jesus nach 40 Tagen Fasten und versucht ihm, seine Sohnschaft in Frage zu stellen. Wenn du Gottes Sohn bist, er macht ein dickes Wenn davor. Wenn du Gottes Sohn bist, wenn du Gottes Tochter bist, warum passiert dieses, warum passiert jenes? Warum geht es dir so schlecht? Warum musst du dieses und jenes erleben? Typische Fragen in Zeiten, in denen es dir nicht gut geht. Und was für ein Zuspruch hier von Petrus. Nicht nur mein Erbe ist für mich bewahrt, sondern auch ich werde für das Erbe bewahrt. Ich bin überzeugt, dass Jesus es so gerne möchte, dass wir hier schon in diesem Leben mit ganz viel Gewissheit unterwegs sind. Mit Heilsgewissheit. Jesus sagte, bevor er zum Vater ging, ich gehe, um euch eine Wohnung zu bereiten und komme wieder, damit ihr dort seid, wo ich bin. Jesus bereitet deine Wohnung vor, dein Zimmer, dein Zuhause. An deiner Wohnung steht schon dein Namensschild. Genauer gesagt, dein Name steht bereits im Lebensbuch drin, geschrieben. Und ich glaube nicht, dass dort alle paar Wochen dein Name ausradiert wird. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Jesus beunruhigt auf dem Thron hin und her rutscht und sich immer die Frage stellt, wird er es schaffen? Ich glaube vielmehr, dass Jesus kein Interesse daran hat, dass wir mit Unsicherheit durchs Leben gehen. Und Petrus möchte das auch nicht. Deshalb dieser Text hier. Du wirst für dieses Erbe bewahrt in seiner Kraft. Paulus sagt im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 6, ich bin mir deswegen auch sehr sicher, dass Gott, so wie ihr am Anfang durchgestartet seid, sein Ding mit euch auch bis zum Ende durchziehen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus sein Comeback feiern wird. Wow, da staunst du, gell? Das ist die Volksbibel. Soll ich nochmal lesen? Klingt so schön, oder? Ich bin mir deswegen auch sehr sicher, dass Gott, so wie ihr am Anfang durchgestartet seid, sein Ding mit euch auch bis zum Ende durchziehen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus sein Comeback feiern wird. Paulus sagt, ich bin mir sicher, ihr packt das. Und Petrus sagt, ihr werdet bewahrt für dieses Heil. Ihr werdet bewahrt. Wir haben ganz viel Grund, sicher zu sein. Wenn wir nachher am Tisch des Herrn sind, das Abendmahl feiern mit offenem Herzen, sehr wohl wissen, dass nicht immer alles in Ordnung ist in unserem Leben und dennoch mit Zuversicht. Vielleicht das eine oder das andere mit Gott oder auch mit einem Nachbar in Ordnung bringen müssen. Das gehört dazu. Es ist seine Kraft, die uns hilft, die uns bewahrt. Er hat es versprochen. Das haben wir uns nicht verdient. Das ist seine Gnade. Nochmals Vers 5, da steht, bewahrt durch den Glauben, wir halten fest an dem Glauben. Der Glaube, der immer mit einer Entscheidung anfängt. Manche Menschen sagen, ich kann nicht glauben. Ich habe so viele Fragen und so viele Zweifel, ich kann einfach nicht glauben. Und wisst ihr, ich habe die Gewohnheit, solchen Menschen zu antworten, ich glaube nicht, dass du nicht glauben kannst. Das stimmt nicht. Doch, du kannst glauben, sage ich ihnen. Denn zum Glauben kann man sich entscheiden. Ich entscheide mich zu glauben. Unglaube ist die Entscheidung, ich werde nicht glauben. Glaube ist die Entscheidung, allen Zweifel zum Trotz werde ich glauben. Und je mehr wir glauben, je mehr werden wir auch mit Zweifel zu kämpfen haben, das ist normal, aber wir halten fest am Glauben. Wir haben uns entschieden zu glauben und das dient uns zum Heil. Petrus sagt, wir sind zum Heil bewahrt durch den Glauben. Oft höre ich die Stimme in meinem Herzen, wie Jesus zu mir spricht, zu mir sagt und mich auch fragt. Und ich frage euch heute, ganz bewusst, im Namen Jesus frage ich dich, liebes Herz. Ich frage das, was Gott mich fragt, immer wieder neu. Traust du mir zu, dass das, was ich für dich am Kreuz getan hatte, ausreichend ist? Traust du mir zu, dass ich so allwissend bin, dass ich all deine Fehler und Schwächen kenne? Traust du mir zu, dass ich dich kenne mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen, mit deiner Schönheit und auch mit deinen Abgründen? Dass ich lange bevor du auf die Welt kamst, bevor Grundlegung dieser Welt war, ich an dich gedacht habe und gesagt habe, der gehört mir. Die gehört mir. Traust du mir das zu? Ich habe überlegt, wenn ich an der Himmelstür stehen werde und man würde mich nicht hineinlassen wollen, dann würde ich Folgendes tun. Ich würde mich umschauen, um irgendwie Jesus zu erblicken. Und wenn ich ihn sehen werde, würde ich zu ihm sagen, Herr Jesus, es tut mir leid. Ich habe nur mit dir gerechnet. Nur mit dir, Jesus. Ich habe einfach geglaubt, dass es reicht. Wie ein Kind habe ich geglaubt, dass es reicht, wenn ich an dir halte. Dass du es hinkriegst mit mir. Ich habe mich fest daran gehalten, an dir, mein Leben lang. Das werde ich ihm sagen. Und jetzt stehe ich vor dir, Jesus. Nein, ihr Lieben, es gibt keinen anderen Grund, da reinzukommen, außer die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. An die ich glaube und an der ich festhalten werde. bis zum letzten Tag. Wir haben ein Erbe, das für uns bewahrt wird und wir werden für das Erbe bewahrt. Und wenn unser Glaube manchmal klein ist, dann tun wir es so wie der eine Vater, der mit seinem kranken Sohn zu Jesus kam und sagte, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oder wir sagen wie Jakob, ich lasse dich nicht los, du segnest mich denn. Du bist der Einzige, was ich habe, Jesus. Du bewahrst mich für das Erbe, das für mich bewahrt wird. Wie viel Liebe, wie viel Gnade steckt da drin. Ist das nicht schön? Deswegen wollen wir jetzt Gott loben in unserem Lobpreisteil mit dem Team hier vorne. Lasst euch mit hineinnehmen. Wir wollen ganz bewusst Gott loben dafür, was er für uns getan hat. Amen.